Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Marion Kucheni.
Und bei uns zu Gast heute ein Mann, der ohne seine Vergangenheit leben muss. Sein biografisches Archiv ist nämlich, ja, wie soll man das am besten ausdrücken? Man kann sagen, es ist komplett gelöscht worden. Bei einem Sturz auf den Kopf vor fast 9 Jahren passiert ist das in seiner Heimatstadt Kleinostheim bei Aschaffenburg. Da war er gerade mal 17. Und dieser Sturz, der hat nicht nur wesentliche Erinnerungen aus seinem Gedächtnis entfernt, er hat ihn auch zu einem anderen Menschen gemacht. Herzlich willkommen, Max Rinneberg.
Hallo, guten Morgen.
Ein typischer Sonntagmorgen. Wie sieht der bei Ihnen aus?
Im besten Fall mit ein bisschen Kaffee, Kuchen.
Das klingt sehr gemütlich.
Ja, und ein bisschen Musik im Hintergrund.
Wissen Sie noch, wie die Sonntage früher gewesen sind, vor dem Sturz?
Nein, habe ich auch nicht wirklich nachgefragt, wie die aussehen.
Früher sind Sie wahrscheinlich, möglicherweise sonntags auch gelaufen, denn Laufen, das war Ihre große Leidenschaft. Sie wollten sogar am Frankfurt-Marathon teilnehmen, waren da schon angemeldet. Und nach dem Sturz, wie war das?
Gar keine Motivation mehr zu laufen. Ich habe da einen Kopf geschüttelt darüber, dass man 42 Kilometer im Kreis rennen muss.
Also Sie haben den Frankfurt-Marathon auch gesehen im Fernsehen?
Im Fernsehen, im Krankenhaus, genau.
Und haben was gedacht?
Wie bekloppt muss man eigentlich sein?
Ja. Und seitdem auch nie wieder irgendwas fürs Laufen entdeckt?
Na, mal versucht und ich gehe auch mal joggen, aber das kann ich an einer Hand erzählen im Jahr, wie oft das passiert.
Du wachst auf und dein Leben ist weg. Das ist der Titel Ihres Buches und die Geschichte Ihres Lebens nach einem sehr ungewöhnlichen Gedächtnisverlust, muss man ja sagen. Über diese Geschichte wollen wir in den kommenden 2 Stunden sprechen und ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
HR1. Genau meins.
Der HR1 Talk am Sonntagvormittag heute mit Max Rinneberg, für den der 24. Oktober 2008 der Tag war, an dem er zum zweiten Mal zur Welt gekommen ist. Aufgewacht im Krankenhaus nach einem Sturz auf den Kopf. Max, das war ein ganz besonderer Moment, als Sie damals zu sich gekommen sind, aus der Bewusstlosigkeit erwacht sind. Beschreiben Sie mal, wie war das?
Ja, ich dachte im ersten Moment, dass ich gerade eben aufgewacht bin, überhaupt aufgewacht bin, auf die Welt gekommen bin. Solange ich die Augen noch zu hatte, habe ich versucht, das alles zu spüren und aufzusaugen, was da eigentlich passiert, wie der Körper aufwacht, wie ich aufwache. Und dann, als ich die Augen aufgemacht habe, habe ich leider gesehen, dass da was nicht ganz so ist, wie es sein sollte.
Sie haben, schreiben Sie, an sich runtergeschaut und festgestellt, dass Sie viel zu lang sind.
Genau.
Was heißt das?
Ja, ich dachte, ich wäre ein kleines Baby. Und dann waren da aber so ausgewachsene Füße und Arme und ein ewig langer Körper vor mir.
Aber Sie hatten eine Vorstellung davon, was Baby und was Neugeboren ist.
Genau.
Das war noch da?
Das war so noch da.
Und was war weg?
Das ganze biografische Gedächtnis, wo ich bin auch, wer ich überhaupt dann bin und was überhaupt passiert ist.
Ist das ein Moment, in dem man Angst hat oder ist das in dem Moment, wo man nur überrascht ist? Also was für Empfindungen hatten Sie?
Ja, überrascht trifft es schon ganz gut. Das war betäubt, war man dann. Ich konnte das irgendwie nicht zuordnen. Ich hatte ja was ganz anderes erwartet. Und dann ist da das komplette Gegenteil dort.
Und Sie sind ja nun nicht lange alleine geblieben. Auf einmal ging die Tür auf und was passierte dann?
Dann kam eine Frau und ein Mann rein und die haben sich auf die rechte Seite meines Bettes gestellt. Die Frau nimmt meine Hand. Ich muster die beiden und versuche irgendwie zu erkennen, wer ist denn das oder irgendwas mitzunehmen. Und fragt dann, wer sie denn seien. Und dann sagt die Frau, sie ist meine Mutter.
Und hatten Sie irgendwie das Gefühl, die ist mir trotzdem irgendwie nah und vertraut?
Ja, sie hat dann auch meine Hand gehalten gehabt. Und da nach diesem Satz, ich bin deine Mutter, kam so ein Funke Urvertrauen. Ja, über das Handhalten vielleicht, irgendwie ist da was aufgegangen in mir.
Und mit dem Begriff Mutter konnten Sie mal was anfangen?
Ja.
Also dieses ganze Wissen war da,
genau.
Nur das biografische Wissen
überhaupt
nicht. Das biografische
Großteil, was ich in der Schule gelernt habe, was ist Photosynthese, Physik, Chemie, Geschichte, was ist im Zweiten Weltkrieg, wieso passiert beispielsweise, das war auch dann alles weg.
Aufgewacht und sein Leben war weg. Max Rinneberg, heute hier im HR1 Talk.
Der HR1 Podcast. Aber wir senden auch täglich live.
Der HR1 Talk heute mit Max Rinneberg aus Kleinostheim, der vor fast 9 Jahren nach einem Sturz ein schweres Schädelhirntrauma erlitten hat, mit der Folge, dass er sich nicht mehr an sein Leben vor dem Sturz erinnern kann. Soll heißen, sein biografisches Gedächtnis ist komplett weg. Max, biografisches Gedächtnis, nur damit wir uns das alle nochmal vor Augen führen, was bedeutet das? Was war alles weg?
Ich wusste nicht, wie ich aussehe. wusste nicht, wer meine Eltern sind, wusste nicht, was ich für Hobbys und Leidenschaften habe, wusste nicht, wo ich überhaupt bin und wusste nicht, was ich den ganzen lieben langen Tag gemacht habe.
Freunde, Schule, auch alles weg. Dass Sie eine Berufsausbildung gemacht haben, zum Steuerfachangestellten weg.
Genau.
Umgekehrt, was konnten Sie noch? Was waren Fähigkeiten, die Sie beibehalten haben?
Laufen, sprechen, lesen, schreiben, mit Messer und Gabel essen, Schuhe binden. Das war die, so motorischen Dinge waren alle da. Fahrradfahren, Schwimmen. Wir wussten zwar nicht, ob ich schwimmen kann, wir haben es einfach ausprobiert und bin ins Wasser gesprungen.
Und es ging. Also nicht untergegangen.
Genau, Gott sei Dank.
Ja. Jetzt sind Sie ja irgendwann aus dem Krankenhaus entlassen worden und dann ging es zum ersten Mal nach Hause.
Ja.
Wie war das?
Ja, und dann stand ich in der Diele und alle anderen haben so ihre Schuhe ausgezogen, Jacke aufgehängt und alle in verschiedene Himmelrichtungen tatsächlich. Mutter in den einen Raum, der Stiefvater in den Flur entlang in einen anderen Raum und ich stand dann da. Ich dachte, wo gehe ich denn jetzt hin? Gehe ich meinem Stiefvater hinterher, meiner Mutter hinterher? Was mache ich? Dann kam zum Glück auch schon meine Mutter wieder zurück und hat gefragt, was ist los? Ja, wohin? Und dann hat sie gesagt, zum Beispiel in dein Zimmer. Wo? Dann hat sie mich umgedreht und hat mich in mein Zimmer geführt.
Wie waren diese ersten Tage nach dem Krankenhaus? Wie haben Sie sich da gefühlt?
Hilflos. Man wollte ja schon wissen, wer man ist, wo man ist. Wissen, wer die anderen sind. Einfach aufstehen und wieder normal weitermachen können. Aber was heißt dann normal? Also da wusste ich auch nicht, was das Leben überhaupt für mich vorbereitet hat.
Wie ist Ihre Familie damit umgegangen? Mutter, Schwester, Stiefvater?
Sehr stark. Also die waren ein starker Rückhalt, haben manches einfach sein lassen, weil wir einfach gucken wollten, vielleicht kommt ja dann eine Erinnerung zurück und ob es dann wirklich eine Erinnerung ist oder nur, was ich dem aufgeschnappt habe, da kam aber halt leider auch nicht dann wieder.
Was war für Sie das Schwierigste in dieser Zeit? Wo konnten Sie sich am schlechtesten zurechtfinden?
Ja, auch selbst in der Familie. Es war schon irgendwie das Vertrauen da, es kam ja keine zweite Familie und wollte mich mitnehmen. Das war ganz gut so. Das Schwierige war einfach, die Menschen kennenzulernen. Die haben zwar mich an die Hand genommen und geholfen, extrem, aber warum machen die das? Natürlich, die haben mich gekannt, aber ich sie nicht. Das war für mich das Schwierigste.
Wann waren Sie eigentlich zum ersten Mal wieder an der Stelle, wo Sie gestürzt sind?
Das war Wochen später. Da war schon so ein bisschen ein bedrückendes Gefühl da, weil dieser Ort, der Kirchplatz, diese drei kleinen Stufen, wo ich hochgestolpert bin, das sieht so unscheinbar aus. Das nimmt jeder tagtäglich 100 Mal und jeder läuft eine Treppe hoch und runter, da passiert nichts. Und dann
haben Sie sich auch hinterher gefragt, wie das passieren konnte, dass Sie da so schwer ausgerutscht sind, dass Sie so auf den Kopf gefallen sind?
Ein, zwei Mal direkt danach, aber irgendwann dann sein lassen, weil es eben keine Antworten gibt. Mhm. Und das belastet dann ja auch einen nur unnötig.
Max Rinneberg, der nach einem Sturz die Erinnerung an sein früheres Leben komplett verloren hat, heute hier im HR1 Talk.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Der Talk am Sonntag heute mit Max Rinneberg, der mit 17 Jahren sein Gedächtnis verloren hat nach einem Sturz auf den Kopf und der sich danach nicht mehr an sein Leben vor dem Sturz erinnern konnte und auch nicht an die Menschen, die es in diesem Leben gegeben hat. Wie war das eigentlich mit Vorlieben, Max? Was Sie gern essen und was nicht? War da noch irgendwas wie früher?
Ich habe alles neu probiert.
Und zwar alles gut oder hatten Sie dann auf einmal eine Abneigung gegen irgendwas, das Sie früher mochten?
Also ich weiß, dass ich früher auch nicht gern Blumenkohl und so Kohle gegessen habe. Die muss ich heute auch nicht unbedingt essen. Ich esse zwar, aber...
Okay, also das ist geblieben tatsächlich.
Ja, wenn ich mir das aussuchen darf, dann lasse ich sie auch beiseite.
Sie waren in einem Steuerbüro beschäftigt. Wir hatten schon mal kurz angesprochen, auf dem Weg zum Steuerfachangestellten. Sie haben danach nochmal dieses Steuerbüro besucht. Wie war das?
Ja, wir haben tatsächlich dann auch so eine Wiedereingliederung versucht. 3-4 Wochen waren das, wo ich dann wirklich morgens für einen halben Tag hingegangen bin, um zu gucken, was funktioniert denn da noch. Und da, ja, Buchhaltung war dann leider auch nicht mehr möglich. Und dann habe ich halt nur Kopierarbeiten gemacht. Aber ich hatte wenigstens eine Beschäftigung.
Also dieses Wissen um das, was Sie da schon gelernt haben, das war auch weg?
Das war auch komplett weg.
Aha.
Und hat mir auch keinen Spaß gemacht. Früher wollte ich das wohl unbedingt machen, wenn ich so heute meinen Lebenslauf sehe, wenn ich nochmal so drauf blicke, da sehe ich viele Praktika auch in der Richtung. Aber heute kann ich nicht verstehen, wieso man sich da 8-9 Stunden ins Büro setzt.
Das ist wie mit dem Laufen und dem Frankfurt-Marathon. Das ist also jetzt ganz weit weg von Ihnen. Ja?
Definitiv.
Ja. Und Musik, wissen Sie denn, was Sie vor dem Sturz gern gehört haben?
Ja, so James Blunt, James Morrison, Robbie Williams.
Normal.
Popmusik. Ja.
Und danach hat sich der Geschmack verändert.
Ich höre heute ganz gern mal Michael Bublé, auch ein bisschen ältere Sachen, U2, Simply Red. Da bin ich auch zu begeistern für.
Und Sie hören auch gern Candy Dulfer.
Genau.
Saxophonistin, kommt aus den Niederlanden. Die hat schon mit Musikern wie Dave Stewart, Van Morrison, Mavis Staples zusammengearbeitet. Also ganz große Liste mit Bands wie Pink Floyd. Also sehr gefragte Frauen. Von der haben Sie sich gewünscht No End.
Genau.
Warum gerade diesen Song?
Das ist ein unheimlich kraftvolles Lied. Also wenn sie da loslegt mit dem Saxophon, das reißt mit. Und das Lied kann man in der Dauerschleife hören. Also ich habe da kein Problem, das 10-mal hintereinander zu hören. Das macht einfach viel Spaß.
Dann hören wir es jetzt nicht 10-mal, aber zumindest 1-mal hintereinander weg. Für Max Rinneberg und alle Candy Dulfer-Fans, No End. Der Sonntagvormittag in hr1, heute zu Gast Max Rinneberg, der im Alter von 17 Jahren nach einem Sturz sein Gedächtnis verloren hat. Sein biografisches Gedächtnis, das ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang, denn das bedeutet, er kann sich an sein Leben vor dem Sturz nicht mehr erinnern, auch nicht an seine Freunde, auch nicht an seine Familie und an die Menschen, mit denen er damals zu tun gehabt hat. Sie schreiben in Ihrem Buch von Gewittern im Kopf, die Sie ganz, ganz schlimm belastet haben, mit denen Sie immer zu kämpfen hatten im Krankenhaus und daheim. Was heißt das Gewitter im Kopf?
Jede Nacht hatte ich das, aber auch mitten am Tag, dass sich dann alles zugezogen hat, dass dann vor dem Auge alles schwarz wurde, auch wenn ich die Augen offen hatte und nichts gesehen habe, ja, sich dann auch so ein Donnern aufgebaut hat, wie beim Gewitter eben. Mhm. Er ist langsam und leise und dann immer kräftiger. Und dann kam auch so eine schwarze Unendlichkeit, so eine Leere, wo man völlig ohne Orientierung ist, keine Decke, keinen Boden hat, kein rechts, kein links, wo man wirklich drin schwebt, wie unter Wasser ungefähr. Nur, dass es leer ist und kalt und ja, da ist einfach nichts.
Und wie lange haben diese Anfälle, diese Gewitter gedauert?
Manchmal die ganze Nacht, manchmal nur ein paar Minuten, gerade am Tag, was sich aber wie Stunden angefühlt hat.
Und das war, also Sie waren dem hilflos ausgeliefert, ja. Da konnte man auch gar nichts machen.
Die kamen und gingen.
Was hat das mit Ihnen gemacht?
Ja, Kraft geraubt hat das definitiv. Also das war nicht angenehm, das hat wehgetan, man ist fremdgesteuert, da passiert etwas mit einem Körper und mit einem selbst, was man so gar nicht kennt. Ich hatte das Gefühl, einmal in den Abgrund herabzurutschen und da hat man immer Sorge gehabt. Auch die Familie natürlich. Hoffentlich passiert das nicht nochmal. Und wenn ja, wie müssen wir dann wo reagieren? Was können wir dagegen tun?
In den ganz schlimmen Momenten hatten Sie sogar Selbstmordgedanken. Mhm. Warum ist das so weit gegangen? Was glauben Sie?
Na, auf der einen Seite möchte man dann doch schon gern wissen, wer man ist und wieso man ist, wie man ist. Aber da gab es keinen, ich konnte nicht zugreifen. Man kann heute immer noch nicht drauf zugreifen. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwann kommen wird oder nicht. Und diese Verzweiflung, dann auch so machtlos zu sein, nichts tun zu können eigentlich und auch nicht wissen zu können, was man dann machen kann, soll, darf.
Die Ärzte haben ja zunächst gedacht, das ist nur ein vorübergehender Zustand. Auch dieser Gedächtnisverlust ist nur ein vorübergehender Zustand. Das heißt, die fanden das erstmal gar nicht so dramatisch, wie sie das erlebt haben. Ja.
Das war auch schwierig zum Teil zwischendrin, definitiv. Der Neurologe, bei dem ich dann in Aschaffenburg in Behandlung war, der hat das dann erkannt nach dem zweiten Anfall, hat gesagt, das kann so nicht weitergehen. Die Antidepressiva, die man ja schon vorbeugend bekommen hat, haben dann auch nicht wirklich gut geholfen. Und dann hat er dann die Sache angenommen und hat dann relativ schnell und kurzfristig einen Platz besorgt.
Das war faktisch Ihre Rettung, dass da jemand gesagt hat, also so geht das nicht. Ja. Da können wir auch nicht mehr zuwarten. Ja. Ne? Sie haben aber dann eine Therapeutin gefunden, die Ihnen mit Hypnose und mit Traumreisen geholfen hat, an Ihren Wohlfühlort zu kommen.
Genau.
Was ist das, ein Wohlfühlort?
Ja, über mehrere Wochen habe ich mir unter Anleitung von ihr eben einen Rückzugsort geschaffen. Das ist eine Art Meditation, Selbsthypnose, wo man sich dann eben nach und nach einen wildfremden Ort irgendwo schafft. Und dann baut man sich diesen Ort auf, so wie man das gerne hätte, wo man sich dann entspannen kann. Ich habe eine Hängematte beispielsweise. Und für jeden ist dieser Ort auch ein ganz anderer Ort. Manche sind in den Bergen, manche am Strand, manche in der Steppe, wie auch immer. Ich habe eine Insel. Und das tat mir unheimlich gut. Das nutze ich heute auch noch, dieses Medium.
Also das können Sie machen auch selber oder machen Sie das noch zusammen mit der Therapeutin?
Nein, das dann selber so beigebracht bekommen, dass ich das selbst dann jetzt machen kann.
Und in welchen Momenten machen Sie das, wenn es mal wieder stressig ist oder machen Sie das so auch einfach,
häufig,
um zu entspannen?
Ja, einfach auch zum Entspannen definitiv und relativ oft, spätestens alle 2 Wochen.
Auf Ihre Insel?
Ja.
Würden Sie in der Rückschau sagen, die Ärzte waren mit Ihnen und mit Ihrem Fall überfordert?
Es ist schon was Außergewöhnliches. Kann ich nachvollziehen, dass Sie das waren, ja.
Max Rinneberg heute im HR1 Talk.
HR1.
Genau meins.
Der HR1 Talk heute mit Max Rinneberg, der im Alter von 17 sein Gedächtnis nach einem Sturz verloren hat und alle Erinnerungen an sein Leben davor. Und wie jeden Sonntag haben wir auch heute einen ganz besonderen Überraschungsgast, den Sie, ich bin ganz sicher, sofort erkennen werden. Guten Tag, lieber Überraschungsgast.
Hallo.
Und,
sofort erkannt.
Aber sowas von. Na, Schwesterchen.
Es ist Christina, die Schwester von Max, damals 15 gewesen, als das Ganze passiert ist. Christina, erzählen Sie mal, Sie waren auch auf der Party, wo Ihr Bruder war an diesem Abend?
Ja, richtig.
Ja. Und auf einmal war Max nicht mehr da oder ist Ihnen das erstmal gar nicht aufgefallen?
Also im ersten Moment ist es gar nicht so aufgefallen. Er war zusammen mit einem Freund eben draußen und ich war drin. Und ja, dann kam der Freund eben zurück und hat gemeint, der Max ist hingefallen, der kann nicht aufstehen, kommt mal bitte mit runter. Und dann sind wir runtergekommen und haben ihn mit in diesen Raum, wo wir uns eben immer getroffen haben, mit hochgetragen.
Und da war er noch bei Bewusstsein oder war er da schon bewusstlos?
Zwischenzeitlich war er wieder bei Bewusstsein.
Und hat er Sie da noch erkannt oder hat er da noch gewusst, wer er ist und wo er ist?
Ja, für einen Moment schon noch. Und das war dann so, ich habe ihn auf die Couch gesetzt, weil auch sein Knie unter anderem mit weh tat. Und habe alle rausgeschickt und habe mir gesagt, ich gucke mir das an, weil ich kann ganz gut Blut sehen. Und dann von einer Sekunde auf die andere hat er mich gepackt am Oberarm und hat mich geschüttelt und angeschrien, wer er ist, wo er ist, was er hier macht, wieso ihm alles wehtut und so weiter, ja.
Und das war ein ganz schöner Schock für Sie wahrscheinlich, oder?
Ja, also ich kann es erst gar nicht zuordnen, was das jetzt so soll. Habe natürlich auf ihn eingeredet, Max, beruhig dich, alles gut, ich bin's. Ja.
Und ich nehme an, Max, an all das erinnern Sie sich überhaupt nicht mehr wahrscheinlich, ne?
Nein.
Und dann das erste Wiedersehen im Krankenhaus. Wie war das, Christina?
Ja, man hat natürlich schon gemerkt, dass es auch eine merkwürdige Situation natürlich für ihn war. Die Wesensveränderung, die hat man jetzt vielleicht nicht in dem ersten Treffen gemerkt, sondern wenn man sich ein bisschen länger unterhalten hat, als er dann wieder zu Hause war, da wurde es immer mehr bewusst, okay, er ist nicht mehr der, der er früher war, sondern hat sich ja auch über die Jahre hin noch weiter verändert. Ja.
Max, wie war das mit Christina und Ihnen? Haben Sie da so eine Verbundenheit gefühlt oder war das auch ein ganz neues Kennenlernen?
Das war auch ein ganz neues Kennenlernen, aber Christine hat mich direkt auch an die Hand genommen und hat gesagt, also wenn irgendwas ist, soll ich ruhig zu ihr kommen. Und sie hat mir da auch extrem viel geholfen und sei es mir zu zeigen, wie Buchhaltung ansatzweise funktionieren soll. Da war ich schon sehr dankbar, dass
sie da
war.
Und wie das Passwort am Rechner heißt, das wusste sie auch noch. Ja. Christina, Sie haben auch ein Fotoalbum gemacht für Ihren Bruder. Sie haben ihm eben am PC geholfen und so, haben den Besuch an seiner alten Schule vorbereitet. Konnten Sie sich ungefähr einfühlen, so nach einer Zeit, in das, was er gebraucht hat und wie er sich gefühlt hat?
Also dadurch, dass wir ja vorher schon nicht nur Geschwister, sondern auch beste Freunde waren, habe ich auch halt dann einfach so reflektiert, okay, was war er früher für ein Typ, was hat er da vielleicht in der Situation von mir erwartet und habe das dann versucht, so umzusetzen oder so die Stütze für ihn zu sein, wie er es vielleicht früher von mir erwartet hat, auch wenn er ein Stück weit sich ja natürlich verändert hatte.
Und Sie haben sich sogar von Ihrem damaligen Freund getrennt für Max, ist das wahr?
Ja, das war dann einfach so für mich, dass ich gesagt habe, er braucht mich jetzt wahrscheinlich, meine Mama braucht mich, mein Papa, also die ganze Familie braucht jetzt die Unterstützung und da braucht man keine Ablenkung, indem er verliebter Teenager nebenher noch ist oder so.
Oh Max, das ist so berührend. Wie war das, dass Ihre Schwester sich von ihrem Freund getrennt hat, weil sie sich um sie kümmern wollte?
Das habe ich so am Rande dann ja nur mitbekommen. Ich wusste ja auch nicht, dass sie da in der Beziehung war. Und im Nachhinein ist es natürlich das größte Kompliment und ich denke, die Christine weiß auch, dass ich da genauso reagieren würde, wenn sie mich braucht.
Christine hat schon gesagt, sie hatten ein sehr enges Verhältnis, sie waren nicht nur Geschwister, sondern auch beste Freunde, sie beide schon vor dem Unfall und sie haben inzwischen auch ein kleines Tattoo, wenn ich das sagen darf, mit den Buchstaben C und M.
Ja.
Also Christina und Max, was bedeutet Ihnen Ihre Schwester?
Ja, alles. Also meine Schwester wird der längste Mensch sein, mit dem ich auf dieser Erde hier wandeln werde.
Christina, ich nehme an, Sie empfinden das genau so.
Auf jeden Fall, ja. Auch wenn wir uns nicht jeden Tag mehr sehen, weiß ich immer, egal was ist, ich kann auf den Max zählen, ich kann ihn anrufen, ich kann mir einen Rat holen. Genauso ist es auch umgekehrt, ja.
Max Rinneberg und seine Schwester Christina. Und in der kommenden Stunde sprechen wir weiter über den Weg in ein neues und in ein ganz anderes Leben, das Sie vor Ihrem Unfall geführt haben. Christina, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ciao.
Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Marion Kucheni.
Heute zu Gast bei uns Max Rinneberg aus Kleinostheim bei Aschaffenburg, der mit 17 Jahren so schwer auf den Kopf gestürzt ist, dass er sich danach nicht mehr an sein Leben vor dem Sturz erinnern konnte. Sein biografisches Gedächtnis war komplett gelöscht und ist es bis heute. Max, biografisch heißt aber, dass Sie viele andere Sachen noch gewusst haben. Sie wussten zum Beispiel, dass man zum Friseur muss, wenn die Haare zu lang sind.
Ja.
Und Sie wollten auch kurz am Krankenhaus zum Friseur. Warum eigentlich?
Als ich mich das erste Mal im Spiegel gesehen habe, war ich überrascht, dass ich dann doch nicht so hässlich bin, wie ich vielleicht gefürchtet habe.
Ah, ja. Sie haben gefürchtet, Sie sind hässlich.
Nein, ein bisschen lustig darf man das dann ja auch sehen. Und dann waren die Haare komplett wild durcheinander, einfach durch das Liegen auch die Tage. Und das Erste, was ich dann gesagt habe, wie ich mich gesehen habe, ich muss zum Friseur.
Okay, und der hat es gut gemacht?
Ich bin zufrieden.
Na, sehr schön. Lesen, Schreiben, das ging. Und Rechnen ging auch?
Plus, Minus, das 1x1 haben wir festgestellt, musste ich dann auch nochmal neu lernen.
Englisch war weg. Lebensmittel, das kannten Sie aber noch. Also Sie konnten sich an Lioner Wurst und Emmentaler und Pfefferminz. Das ist mir noch im Kopf geblieben, weil ich dachte, guck mal, das ist das Erste, was er zu essen gekriegt hat.
Genau.
Und er konnte es benennen. Aber Menschen und Orte nicht mehr.
Nein, leider nicht.
Haben Sie sich mal gefragt, warum ausgerechnet das weg ist?
Ich denke, das gehört irgendwo zum biografischen Gedächtnis mit dazu. Natürlich, man möchte dann schon irgendwo eine Antwort auch finden, aber ich habe leider keine drauf gefunden, warum gerade das noch da ist, das andere eben nicht mehr. Und dann versucht zu akzeptieren. Und in Selbstmitleid versinken bringt dann natürlich auch nichts weiter. Deswegen gesagt, weiter geht's.
Und einiges, das haben Sie wirklich ganz neu und zum ersten Mal gelernt. Also nicht wieder gelernt, sondern neu gelernt. Und wie sich dadurch Ihr Leben verändert hat, Ihr Leben nach dem Sturz, darüber sprechen wir in dieser Stunde. Aber erstmal füllen wir gleich den HR1-Fragebogen aus.
Okay. HR1. Genau meins.
Der Sonntagmittag in HR1 heute zu Gast im Talk Max Rinneberg, ein Mann, der vor fast 9 Jahren im Krankenhaus aufgewacht ist und dessen Leben erstmal weg war, weil er sich nicht daran erinnern konnte. Wir füllen jetzt den HR1-Fragebogen aus. Bereit?
Auf geht's.
Mein Privileg als jemand, der ganz neu anfangen konnte, ist?
Kein Schubladendenken zu haben.
Am liebsten würde ich mich noch erinnern können an?
Gemeinsame Familienerlebnisse.
Sehr geholfen hat mir.
Meine Familie.
Stolz bin ich auf.
Meine Familie.
Ein halbes Pfund Butter kostet.
Zu wenig.
Ich hasse es, wenn.
Wenn ich gefragt werde, aber an mich erinnerst du dich noch.
Peinlich war mir zuletzt.
Fällt mir spontan nichts ein.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit.
Mit dem Max, der vor dem Unfall war. Aber das hat noch Zeit.
Wenn ich nochmal neu anfangen müsste, würde ich
genauso das Gleiche machen.
Unbedingt bedanken muss ich mich bei
allen, die mich auf dem Weg begleitet haben.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Max Rinneberg. Und dafür gibt es jetzt auch einen Musikwunsch von Norman Stolz. Den kannte ich noch nicht, bevor Sie sich den gewünscht haben.
Okay.
Das ist ein Sänger und Songschreiber aus Osttirol. Wie haben Sie den entdeckt?
Der ist immer mal wieder in dem Hotel, wo ich arbeite, in Osttirol zu Gast und tritt dort auf und singt seine eigenen Songs und covert auch viel. Und der macht gute Musik.
Sie haben sich gewünscht, den Titel Träumer.
Genau.
Was ist so besonders an diesem Song?
Der Norman hat den Mut gehabt, als Vollblutmusiker damit seinen Unterhalt zu verdienen. Und das ist ja auch irgendwo ein Traumleben. Und das Lied verbinde ich eben auch zu sagen, man mach einfach mal und lebt auch deinen Traum. Deswegen bin ich in Österreich jetzt dort, wo andere Urlaub machen, tätig. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Das ist auch ein Traum, den ich lebe und das ist in Ordnung.
Dann jetzt für Max Rinneberg, Musik aus Osttirol von Norman Stolz, Träumer.
Wenn die Sonne untergeht, ist es schon zu spät, einen neuen Schritt zu wagen. Morgen sehen wir uns nie, treib in meiner Fantasie. Kann mich daher nicht beklagen. Ich verreise ohne anzukommen.
HR1, genau meins.
Der HR1-Talk heute mit Max Rinneberg, der nach einem Sturz vor fast 9 Jahren jede Erinnerung an sein früheres Leben verloren hat und der sich ein neues Leben aufbauen musste. Und zu diesem neuen Leben gehört auch ein Überraschungsgast. Und ich bin gespannt, ob Sie ihn auf Anhieb erkennen werden. Guten Tag, lieber Überraschungsgast.
Hallo.
Sagt das Hallo schon irgendwas oder soll ich?
Noch nicht.
Lieber Überraschungsgast, vielleicht noch nicht den Namen nennen, aber noch einen kurzen Hinweis geben, woher Sie beide sich kennen.
Havanna.
Ja, Markus.
Der Markus. Markus Müller, den haben Sie in Aschaffenburg kennengelernt.
Ja.
Herr Müller, wo genau sind Sie Max zum ersten Mal begegnet?
Das war bei uns in der Zigarrenlounge, wo wir uns eigentlich mehrmals in der Woche mit verschiedenen Leuten getroffen haben und alle eigentlich so ein bisschen älter, so ab 40, sage ich mal. Und auf einmal saß da so ein junger Spund da und niemand kannte ihn so richtig und das war dann der Max gewesen.
Ja, das war der Max gewesen. Was für einen Eindruck hatten Sie damals von Max? Wie war der?
Am Anfang, wir wussten ja noch gar nichts von Max, außer dass er Max heißt und war halt ein bisschen ruhig noch gewesen und ein bisschen unsicher auch vom Auftreten her. Und bis wir dann nochmal den Besitzer von der Lounge gefragt haben, sagen, du Rudi, wer ist denn der Max eigentlich? Und so haben wir den Max dann kennengelernt und haben auch seine Geschichte erfahren.
Max, wie hat Sie denn in diese Zigarrenlounge verschlagen?
Der schöne, duftende Rauch.
Also Sie beide, ja. Herr Müller, verbindet also die Liebe zur guten Zigarre, ja?
Genau.
Ja. Wie muss denn eine gute Zigarre sein, Herr Müller?
Ganz einfach, wird immer viel philosophiert und ob sie jetzt edig schmeckt und wie sie abbrennt und so. Das Wichtigste ist, schmeckt oder schmeckt nicht.
Und eine gute Gesellschaft, ne, Markus?
Und eine gute Gesellschaft.
Und eine gute Gesellschaft. Und der Max hat dann auch irgendwann mal die Geschichte erzählt?
Ja, das hat eine Zeit gedauert. Ich meine, es ist ja gar nicht so einfach, da wenn man sich noch gar nicht so gut kennt, dann so jemanden direkt drauf anzusprechen. Und irgendwann hat er mal so ein bisschen mit rausgerückt und so richtig offen miteinander sind wir dann in unserem Kuba-Trip geworden.
Richtig. Und darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Sie beide sind nämlich nach Kuba geflogen. Wie kam das zustande?
Ja, ich muss zugeben, ich bin ein absoluter Kuba-Freak und war jetzt schon über 20 Mal drüben gewesen. Und es war mir so ein Anliegen gewesen, dem Max das auch zu zeigen, weil es für mich einfach was Besonderes ist. Gerade die Stadt Havanna, hab da auch gute Freunde drüben und war mir sicher, dass es ihm einfach auch gefällt, durch die Zigarre und die lockere Lebensart, die haben. Und man kann da in Kuba einfach die Sorgen, die man vielleicht manchmal hier in Deutschland hat, die kann man einfach zu Hause lassen und kann da sich frei bewegen und kann das einfach genießen und aufsaugen.
Max, war das so? Wie war der erste Eindruck von Kuba? Von Havanna.
War schmutzig, aber irgendwo, ja, dieser Benzingeruch und überall hat man sich nicht um Ordnung geschert. Das war schon klasse. Und wie der Markus das schon gesagt hat, man konnte mal loslassen, man konnte die Gedanken kreisen lassen. Und wir gehen am Morgen dann an den Strand, ne Markus?
So, wir gehen am Morgen mal an den Strand. Max, das müssen Sie jetzt mal erklären. Das heißt, Sie haben diesen Strand in den 2 Wochen kein einziges Mal betreten.
Nein.
Warum nicht? Was haben Sie stattdessen gemacht?
Wir sind durch Havanna gezogen. Wir sind von der einen Bar in die nächste und haben überall 1-2 Zigarren geraucht und sind dann weiter. Wir haben uns einfach treiben lassen.
Und würden Sie sagen, diese Reise hat Sie verändert?
Das hat mir unheimlich viel Kraft gegeben.
Markus, wie hat sich der Max denn verändert nach Kuba?
Wo er sich für mich persönlich extrem verändert hat, war die Geschichte, als er auf einmal in der Bar in Aschaffenburg gearbeitet hatte.
Ja.
Und auf einmal haben Freunde gesagt, der Max arbeitet da nicht so wie, der Max arbeitet da. Ja, der Max ist der Barkeeper. Und das war auf einmal ein ganz anderer Max gewesen, wie ich ihn vorher eigentlich kannte. Der Max war selbstbewusst gewesen. Ich hatte dann mal nach einem Rotwein gefragt. Da hat er mir sofort gesagt, wie der Wein schmeckt und wie der riecht und was das für ein Wein ist. Und da dachte ich mir, Mensch, das ist irgendwie genau sein Ding. Auf einmal jeder in der Stadt von den Aschaffenburgern hat gesagt, wir gehen nicht ins 30 Leute, sondern wir gehen zum Max.
Wir gehen zum Max.
Max war auf einmal bekannt gewesen bei uns.
Und wann rauchen Sie beiden jetzt Ihre nächste Zigarre zusammen?
Nächste Woche.
Nächste Woche.
Das ist ein Wort. Und was wird das für eine sein, Max?
Wir lassen uns überraschen. Vielleicht haben wir ja noch was aus Kuba da.
Alles klar. Herr Müller, haben Sie irgendwas da, wo Sie sagen, die müssen wir noch zusammen rauchen?
Ich habe immer was zu Hause, auch was Kubanisches. Und Max kriegt bei mir zu Hause vor allen Dingen auch immer einen original kubanischen Mojito mit meiner Minze aus Havanna und meinem Zucker, den ich mir aus Havanna mal mitbringe. Also es wird noch mal ein bisschen Kuba-Feeling aufkommen bei unserem Treffen.
Also das sehr klingt schön. Gut. Und mit den Zigarren und der Reise nach Kuba kam auch die Liebe zum guten Getränk. Wir haben es eben schon gerade gehört und den entsprechenden Bars und Clubs und das Interesse an einem neuen Leben. Und darüber sprechen wir gleich. Herr Müller, ganz herzlichen Dank.
Bitteschön, habe ich sehr gerne gemacht.
HR1 als Podcast und täglich live in Ihrem Radio.
Der Talk heute mit Max Rinneberg, der mit 17 Jahren sein biografisches Gedächtnis verloren hat nach einem Sturz auf den Kopf und der sein Leben ganz neu aufsetzen musste. Und zu diesem neuen Leben, da gehört die Leidenschaft für Zigarren und die Arbeit als Barkeeper. Und angefangen hat das alles im 30 Leut in Aschaffenburg. Max, das ist eine Kneipe mit 30 Sitzplätzen, daher der Name.
Ja.
Da haben Sie erstmal nur ausgeholfen?
Genau. Der Achim ist auch ein Zigarrenliebhaber und Freund. Darüber haben wir uns kennengelernt und er hatte die Bar auch nebenbei betrieben. Der ist auch Versicherungsmakler.
Und Sie haben sich in der Zigarrenlounge auch kennengelernt?
Kennengelernt, genau. Mhm. Und ich dann gehört habe, dass er da die Bar hat und dass er da das Wochenende verbringt, dann dachte ich mir, da komme ich auch mal vorbei und schaue mir das an. War anfangs eben vor der Theke gesessen. Und irgendwann habe ich ihm dann geholfen. Da hat er gefragt, kannst du mal kurz ein Bier zapfen? Und dann fing das so an.
Und das hat Spaß gemacht?
Das hat Spaß gemacht und dann ist da eine Leidenschaft draus geworden. Und ohne dem Achim wäre ich bestimmt nicht da, wo ich heute auch bin, durch diese Leidenschaft, die er geweckt hat.
Und mit dieser Zeit im 30 Leute wird auch immer verbunden sein ein ganz bestimmter Song, den Sie sich gewünscht haben, nämlich genau. Don't Stop Believin'.
Jawohl.
Was hat es damit auf sich?
Das war die Hymne in der Bar. Wenn das Lied kam, dann ist die Musikanlage so weit aufgedreht, wie es eben nur ging, egal wie viel Louis war, da hat dann jeder dann mehr oder weniger das Lied mitgesungen. Ja. Und der Achim und ich dann hinter der Bar natürlich auch mehr oder weniger in den Armen gelegen und dann das Lied gegrölt.
Also war Stimmung in der Bude und vielleicht für Sie auch ein ganz besonderer Kraftsong. Ne? Hör nicht auf, dran zu glauben, dass alles gut werden kann.
Es geht immer weiter, ja.
Über die Arbeit im 30 Leut und über den Umstieg in die Welt der Bartender und jetzt auch Weinsommeliers, da sprechen wir gleich noch ein bisschen weiter. Jetzt erstmal Journey, Don't Stop Believin' und einen schönen Sonntagmittag.
Just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere.
Der Sonntagmittag in HR1 zu Gast ist Max Rinneberg aus Kleinostheim bei Aschaffenburg, der jetzt in den Dolomiten lebt und der da Chef der Bar in einem Golf- und Spa-Hotel ist. Max, das ist ein ganz schön weiter Weg gewesen bis dahin, denn vor dem Sturz, da haben Sie eine Lehre zum Steuerfachangestellten begonnen und konnten damit aber nach dem Sturz gar nichts mehr anfangen.
Nein, gar nicht. Das habe ich da gemerkt, irgendwie ist das nicht meins, nein.
Ja, und auch gar nichts wiedererkannt von irgendeiner Leidenschaft für Zahlen und Rechnen und Bilanzieren, nichts.
Nein, nein, gar nicht. Dieses Strukturierte, da habe ich so nicht mehr, weil man es da vielleicht gebraucht hat.
Dann kam die Lehre zum Versicherungskaufmann mit einem, wie Sie ihn beschrieben haben, ganz schön guten Ausbilder.
Ja, dem besten Ausbilder, den man sich nur wünschen kann. Hm. Mit dem Thilo Schneider habe ich einen absoluten Glücksgriff gehabt. Der war rhetorisch fit und frech manchmal auch, aber auch eine ganz ehrliche Haut. Also mit dem konnte man wirklich reden, der auch einen an die Hand genommen hat, gesagt hat, so funktioniert unser Geschäft eigentlich wirklich als Versicherungsmakler. Wir sind da, um Leben zu schützen und nicht nur uns die Taschen dick und fett zu machen, sondern hauptsächlich Menschen da auch zu schützen. Und das hat mich schon beeindruckt.
Und er hat Sie auch übernommen nach Ihrer Ausbildung. Und da sind Sie aber nicht geblieben.
Genau.
Warum nicht?
Ich habe mir dann Gedanken gemacht, möchte ich das jetzt bis zum Ende machen? Der Job macht Spaß als Versicherungsmakler, definitiv. Man hat viel mit Menschen zu tun und wollte dann einfach für mich wissen, ob ich noch was anderes machen kann.
Und dann kam schon parallel dazu ja der Einstieg in die Welt der Zigarren und Clubs und Bars. Dann kam Ihr Freund Achim, der eine Bar eröffnet hat, das 30 Leut in Aschaffenburg. Wie war das für Sie, das Gefühl, da zum ersten Mal hinter dem Tresen zu stehen und erstmal ja nur auszuhelfen? Wie war das?
Das war befreiend irgendwo. Das war zwar Arbeit, aber irgendwie auch wieder nicht. Das hat Spaß gemacht. Man kommt mit den Leuten ins Gespräch und lernt jeden Tag neue Menschen kennen. Und da habe ich gemerkt, Feuer und Flamme für. Also man kann mit Kleinigkeiten, die man tut, den Menschen auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das ist das Größte, was man dann machen kann.
Und das 30 Leut, das war irgendwann mal so eine richtige Institution, nicht zuletzt wegen Ihnen. Was war das Besondere? Warum hat es die Leute da so hingezogen zu Ihnen?
Weil wir hatten so einen Spaß auch bei der Arbeit, dass das angesteckt hat. Also wir haben die Lieder mitgesungen, die ja nicht nur Journey, sondern auch U2 und Pink Floyd. Da konnte man abschalten.
Achim musste dann irgendwann mal ein bisschen kürzer treten, weil er Familie hatte, die er sich dann auch kümmern musste. Sie sind in einen anderen Laden gewechselt, haben den sogar geleitet. Wussten Sie da schon, dass das Ihr Weg ist und vielleicht auch Ihre Berufung ist?
Ich habe es geahnt. Ich habe mir dann Gedanken gemacht nach dem 30 Leute, ob ich es nicht sein lasse und dann einfach wieder auf die Arbeit konzentriere und habe gemerkt, da fehlt mir dann aber dann doch etwas und dann ging es eben in die Gastronomie voll.
Heute arbeiten Sie als Chef der Bar in einem Golf- und Spa-Hotel in den Dolomiten und sagen, das ist jetzt mein Wohlfühlort. Warum?
Ich wollte was anderes sehen und Berge haben wir ja hier nicht. Hat mich gereizt. Also das war diese ganze Atmosphäre, die dort herrscht. Die ist einfach wundervoll.
Max Rinneberg, der Mann, der sein biografisches Gedächtnis verloren hat bei einem Sturz vor fast 9 Jahren und der sein Leben seitdem neu aufgesetzt hat. Und er hat ein Buch geschrieben über diese lange und schwierige Reise. Du wachst auf und dein Leben ist weg. Und ich habe hier ein paar handsignierte Exemplare, die ich natürlich gerne an Sie weitergebe, wenn Sie mir folgende Frage beantworten. Die Frage, wie hieß die Bar in Aschaffenburg, in der Max zum ersten Mal als Bartender hinter dem Tresen stand? Wie hieß diese Bar, diese Institution in Aschaffenburg? Wenn Sie die richtige Antwort wissen, dann bitte jetzt anrufen unter der 0800 155 4 mal die 1. 0800 155 4 mal die 1. Oder auf hr1.de gehen. Da gibt es auch die Möglichkeit zum Mitmachen. Unsere Gewinnfrage hier im hr1 Talk.
Der hr1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Der Sonntagmittag in hr1 mit unserem Talkgast Max Rinneberg aus Kleinostheim bei Aschaffenburg. Dem Mann, der jetzt fast 9 Jahre in seinem neuen Leben lebt. Davor hat er 17 Jahre in seinem alten Leben gelebt. Dazwischen liegt ein Sturz, der seine Erinnerung an sein altes Leben und an alle Menschen darin komplett ausgelöscht hat. Max, können Sie sich vorstellen, dass sich manche Leute vielleicht schwer tun, das zu glauben, dass ein Mensch einen solchen Gedächtnisverlust hat?
Ja, natürlich sieht man nicht. Ein Rollstuhlfahrer sieht man, dass er nicht laufen kann.
Dass ein Mensch einen Gedächtnisverlust hat, bei dem er zwar alle möglichen Fähigkeiten behält, dass er aber Menschen nicht mehr kennt. Mhm. Das ist ungewöhnlich.
Schwer zu greifen, ja. Aber so komplex ist unser Gehirn und leider nicht so erforscht, dass man da irgendwie den passenden Schalter wieder umlegen kann.
Die Ärzte haben oft gesagt, so einen Fall haben sie eigentlich noch nie erlebt. Fühlen Sie sich da so wirklich als Unikum?
Nee, gar nicht. Jeder, auch andere Amnesie-Patienten schon kennengelernt, und bei jedem unterscheidet sich das tatsächlich auch. Es gibt immer irgendwo Überschneidungen, aber jeder hat so wieder was komplett anderes noch. Und das macht es eben so schwer auch für die Ärzte und auch für die Angehörigen wahrscheinlich und auch für uns Betroffenen, das zu verstehen.
Haben Sie eigentlich noch lange darauf gehofft, dass irgendwann mal irgendwas wiederkommt?
Ja, schon eine gewisse Zeit lang. Und vielleicht wird da irgendwann auch mal was zurückkommen. Wenn das sein sollte, dann freue ich mich drauf. Und wenn nicht, kann ich damit heute auch gut umgehen.
Als Schiffbrüchiger gestrandet und dann aufgebrochen in ein neues Leben, so haben Sie das in Ihrem Buch beschrieben. Wo sind Sie inzwischen angekommen?
Ja, in der Welt, zu Hause auf dem großen, weiten Meer. Und die Reise wird nie enden. Also es wird immer für mich weitergehen. Ich werde immer wieder neue Stationen wahrscheinlich auch ansteuern und mich selbst auch weiterentwickeln wollen.
Aber erstmal bleiben Sie in den Dolomiten.
Erstmal geht's weiter auf meiner Reise mit dem Wein.
Was ist mit Ihrer Familie, Ihrer Schwester? Die Verbindung jetzt, 9 Jahre danach?
Stärker, intensiver als damals, definitiv. Und uns wird nichts mehr so schnell erschüttern. Und wir haben, denke ich, dadurch auch einen extrem starken Zusammenhalt.
Auch von den Dolomiten bis hierher. Also ja. Der Kontakt ist auf jeden Fall regelmäßig. Und
natürlich,
da.
Ja.
Und selbst Familie haben?
Bestimmt irgendwann. Also ich lerne unheimlich gern neue und viele Menschen auch kennen dann tatsächlich. Bin auch gespannt, jeder hat seine Geschichte und die höre ich mir auch gerne an und erfahre, was einen Menschen zu dem Menschen macht, der ja am Ende des Tages ist. Da wird bestimmt irgendwann dann mal die passende Frau dann auch auftauchen auf der Bühne.
Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Lieber Max Rinneberg, am Schluss ist es üblich, dass unser Gast etwas auswendig aufsagt. Das kann ein Zitat sein, das kann ein Gedicht sein, eine Lebensweisheit sein, ein Motto sein, das ist ganz Ihnen überlassen.
Okay. Was dir geschehen mag, das soll vergehen. Was daraus geformt, das soll bestehen. Das habe ich von einem Mönch, der schon vor Jahrhunderten gelebt hat, das Zitat gelesen und das finde ich sehr treffend.
Max Rinneberg, ganz herzlichen Dank.
Danke.
Und unseren hr1 Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kucheni und ich wünsche uns allen einen schönen Sonntag.
hr1. Genau meins.